Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Diese Folge wird präsentiert von der Motorflugschule Egelsbach, offizieller Deutschlandpartner von Evionica, der audiovisuellen Lernplattform für angehende Piloten. Den Link findest du in den Shownotes.
Ja, moin moin, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier bei uns in der Privatpiloten-Lounge. Ich freue mich sehr, ich bin heute in Celle zu Besuch bei Frank Heinevetter. Frank habe ich ja so auf YouTube gefunden durch seine unaufgeregten Videos. Der hat seine Ausbildung zum Kampfpiloten damals dokumentiert. Und Frank gehört zu denjenigen, die den Starfighter, die F-104 Lockheed, damals noch geflogen sind. Und damals wurde er dann, als der Flieger außer Dienst gestellt wurde, auf den Tornado umgeschult. Und da er jetzt für mich der nächste greifbare lebende Kampfpilot ist, der dieses Flugzeug geflogen ist, wollten wir mit diesem Podcast heute einfach mal die Chance ergreifen und den Frank ein bisschen zu diesem Flugzeug befragen. Erstmal schönen guten Morgen. Herzlich willkommen, Frank. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, das macht mir Spaß, das zu erzählen, was ich mal erlebt habe und wie es damals war. Das ist ja heutzutage, weiß man das alles nicht mehr. Ne? Und man muss mindestens, ich sag mal, 45, 50 Jahre alt sein, um überhaupt zu wissen, oder überhaupt mal die Chance gehabt zu haben, einen Starfighter fliegen zu sehen.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-deutschland.de.
Definitiv, ja.
Die meisten kennen das Gerät überhaupt nicht.
Antiquiert. Er wurde in den 60er Jahren eingeführt. Anfang der 60er, da war Franz Josef Strauß noch Verteidigungsminister. Und vielleicht nur ganz kurz zu deiner Person für diejenigen, die dich nicht kennen. Du bist 1949 geboren und du bist 1968 zur Luftwaffe gekommen. Und bist am 2. Oktober 1993 hast du deinen letzten Flug für die Luftwaffe durchgeführt.
Ja.
Das hat man, oder da gibt es auch ein schönes Video von dir auf YouTube. Da bist du mit deinem WSO unterwegs, hast auch diese Verabschiedungszeremonie.
Ja.
Du bist in Büchel stationiert gewesen, du warst natürlich auch woanders stationiert, hast also viel mitgenommen an Erfahrungen. Wir haben es gesagt, 104 und Tornado bist du geflogen. Du bist jetzt pensioniert und genießt dein Leben als Privatpilot und als Tennisspieler.
Ja, das ist wohl richtig.
Frank, die 104, der Starfighter, ist von Lockheed damals gebaut worden als leichter Abfangjäger und hat den Namen Witwenmacher bekommen in Deutschland, weil viele deiner Kameraden mit dem Flugzeug abgestürzt sind. Was war der Grund dafür, dass dieses Flugzeug so unzuverlässig war?
Naja, es ist ja nicht nur das Flugzeug gewesen. Also man schiebt immer alles aufs Flugzeug, aber wenn man sich mal anschaut, wir hatten damals in den Anfangszeiten 916 Starfighter gekauft. Und da gibt es Bilder irgendwo auf YouTube, wo man also eine ganze Reihe Starfighter sieht, die draußen im Freien stehen. Und wenn so ein Teil im Freien steht, Wind und Wetter ausgesetzt, dann ist das ganz klar, dass da immer irgendwelche Probleme auftauchen in der Elektronik oder sonst irgendwo, Hydraulik möglicherweise. Und das war also einer der Gründe. Wir hatten zu Anfangszeit überhaupt keine Shelter, also keine Unterkünfte für die Flugzeuge. Die standen also im Freien und das war ein Punkt, was die Technik beeinflusst hat. Aber die Piloten sind auch nicht ganz unschuldig, wenn man sich mal anschaut, dass man von den 916 Starfightern sind etwa 300 durch Abstürze verloren gegangen. Und wenn man sich die einzelnen Berichte mal anschaut, gibt es ja alles im Internet, dann sind mindestens ein Drittel davon nicht einwandfrei zuzuordnen auf Technik oder auf Pilotenfehler.
Okay.
Und ich habe das mal ausgewertet und die möglichen Pilotenfehler, also etwa ein Drittel dieser abgestürzten Flugzeuge, sind möglicherweise auch auf Pilotenfehler zurückzuführen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann nicht sagen, das Flugzeug alleine ist schuld. Mhm.
Aber war es denn generell die richtige Entscheidung zur damaligen Zeit, dass man dieses Flugzeug für die Luftwaffe gekauft hat, aufgrund des auch der klimatischen Bedingungen hier bei uns in Deutschland? Weil der war ja eigentlich für die USA, für Trocken...
War ein Schönwetterjäger.
Ja, Schönwetterjäger, ne?
Ja.
Ich wollte das Wort jetzt nicht in den Mund nehmen, weil ich wollte jetzt nicht zu nahe treten.
Naja, man hat sich damals wohl gedacht, ich war ja nicht dabei, nicht wahr? Aber ich denke, man hat gedacht, man will jetzt gleich das Topmodell haben, was es überhaupt technologisch gab zu dem Zeitpunkt. Und dann hat man gesagt, okay, das ist der Starfighter, ist ein tolles Ding, den bauen wir einfach für unsere Requirements um. Und so ist das wahrscheinlich gekommen. Man wollte nicht alte Flugzeuge, die dann, was weiß ich, in Korea oder sonst irgendwo geflogen sind. Das ist Technik von gestern, das wollte man nicht. Also man wollte das Neueste haben, was auch zukünftig abgedatet werden könnte. So stelle ich mir das vor. Wie gesagt, ich war nicht in der Entscheidungsfindung beteiligt.
Okay. Wenn du jetzt aber sagst, der Flieger wurde umgebaut, weißt du, was verändert wurde, um den Ansprüchen der Luftwaffe damit gerecht zu werden?
Naja, also zuerst mal mussten sie wahrscheinlich die Trägheitsplattform, weiß ich nicht, ob die im Jäger vorhanden war. Das ist ein Riesenteil, ein schweres Teil gewesen. Dann haben sie wahrscheinlich das Radar modifizieren müssen, denn wir brauchten kein Luft-Luft-Radar, sondern auch ein Luft-Boden-Radar. Mhm. Dann hat man die Aufhängestationen unter den Tragflächen wahrscheinlich verstärken müssen, unter dem Rumpf ebenfalls. Die ganze Elektronik musste wahrscheinlich auf Yachtbomber umgestellt werden. Also da ist schon einiges passiert, denke ich, was unterschiedlich ist zu dem Ursprungsmodell.
Was hat denn der Starfighter überhaupt für ein System von zu Hause mitgebracht, das ihn für euch Piloten, aber auch für die Maintenance so anspruchsvoll gemacht hat?
Also die 104 war ein Flugzeug, das musstest du fliegen. Heutzutage sind Sicherheitssysteme eingebaut, die es praktisch unmöglich machen, dass du so ein Flugzeug crashst. Ja, das gab es damals nicht. Also du musstest tatsächlich on the numbers fliegen, wie man so schön sagt da. Also die physikalischen Grenzen strikt einhalten. Mhm. Wenn du das nicht gemacht hast, das war also die Challenge eigentlich bei dem Flugzeug. Du musstest auf viele Sachen gleichzeitig achten. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann das Flugzeug, wenn das einmal departed war, also aus dem normalen Flug sich entfernt hatte, dann war nichts mehr zu halten. Dann musstest du mit dem Schleudersitz aussteigen. Ist sicherlich einigen passiert. Ich kann es im Nachhinein nicht verifizieren. Ich war ja nicht dabei. Aber es sind einige möglicher Kontrollverlust als Unfallursache diverse Male aufgetaucht in den Unfallstatistiken, Unfallberichten. Okay.
Ja. Hast du Kameraden, mit denen du Kontakt hattest, hast du verloren? Oder kennst du jemanden, der ausgestiegen ist, mal mit dem Schleudersitz?
Wir sind mit sechs Studenten in Luke Air Force Base angefangen, haben 104 geschult und ein Vierteljahr später ist der erste ums Leben gekommen. Das war eine Luft-Luft-Mission. Ich war übrigens da mit involviert. Ich war das zweite Flugzeug, er war das erste Flugzeug und wir haben Luftkampf gehabt und er wollte verschwinden, also abhauen. Das ist das taktische Mittel der 104, wenn du also nicht anders kannst, dann haust du ab. Denn beschleunigungsmäßig ist da kein anderes mitgekommen und Luftkampf kannst du vergessen, du kannst da oben nicht drehen. Ja, das ist nicht sehr manövrierfähig. Also was passierte, der hat also unloaded, also die Gs auf Null gedrückt, Nachbrenner rein und ich war hinterher und dann hörte er, normalerweise wird dann in 10.000 Fuß aufgehört mit diesem Übungen. Und das war bei ihm nicht der Fall. Er ist also weiter gen Erde geflogen. Und dann sah man das, was einen großen Feuerball da unten. Und wir haben dann natürlich einen gehörigen Schreck gehabt. Ne? Hm. Und es waren zwei Sitzer. Das war der Leutnant Schmidt und der Hauptmann Gaber. Die sind dann beide ums Leben gekommen. Ne? Der erste, einen Fallschirm haben wir noch gesehen. Wir haben dann natürlich gedreht und geguckt, was ist da Sache. Hm. Und haben einen Fallschirm gesehen, haben gedacht, das ist möglicherweise noch einer, der sich hat retten können, aber der war auch nicht mehr am Leben, weil die Geschwindigkeit war wohl zu hoch. Mhm. Und der zweite, der hat, also das war ein Cockpit hintereinander, der erste ist wohl rausgekommen und der zweite, da hat man nichts mehr von gesehen, der hat das Cockpit von dem ersten wohl mitbekommen beim Ausschuss und ist dann praktisch durch den Stabilizer da hinten durchgewandert. Also es war ganz fürchterlich. Und das war mein erster Unfall, den ich auch live miterlebt habe. Ich habe danach nie wieder einen miterlebt. Und das hat einen schon, das trifft mich heute noch, muss ich sagen. Weil das ist eine ganz heftige Sache. Wir haben nebeneinander gewohnt. Seine Frau und meine Frau, die haben Kleider zusammengenäht. Die haben beide Hunde ausgeführt. Die Frauen, die haben alle Hunde bekommen, denn wir waren nicht da. Okay. Also mit irgendwas mussten die sich beschäftigen. Also haben so Hunde gekriegt. Also das war schon eine tolle Zeit. Ja, und das war der erste Unfall. Ja. Und danach ist übrigens das Hydrauliksystem, war Hydrauliksystemproblem. Das ist danach modifiziert worden. Und die Ejection Sequence, also die Reihenfolge des Ausschusses, ist auch automatisiert worden, dass so etwas nicht mehr vorkommen konnte.
Okay. Du hast jetzt gerade schon so Modifikationen angesprochen. Dieser Begriff Witwenmacher, den er ja dann bekommen hat, der Starfighter, ist das auch ein Grund, dass der Flieger Konstruktionsprobleme mitgebracht hat?
Ja, Konstruktionsprobleme kann ich so nicht sagen. Also der ist konstruiert worden und der hat auch so funktioniert. Ne? Aber man kann jetzt nicht sagen, dass der falsch konstruiert worden wäre für irgendwas. Der ist, wie soll ich das ausdrücken? Das ist eigentlich, wenn er funktioniert hat, ein wunderbares Flugzeug gewesen. Mhm. Ja, der hat richtig satt gelegen in der Luft. Das war ein tolles Tieffluggerät. Stabil. Und für mich auch zuverlässig. Ich habe in meinen ganzen 2.500 Stunden, davon vielleicht 1380 habe ich am Starfighter, da habe ich vielleicht ein halbes Dutzend Luftnotfälle gehabt. Also das ist nicht viel.
Nee. Also ja. auf die Menge der Stunden gerechnet ist das wirklich nicht viel.
Nein.
Das stimmt. Welche Stärken hatte denn dieses Flugzeug? Also wenn wir jetzt mal so von diesen...
Geschwindigkeit, Stabilität... Und die Tiefflug-Ability, also die Fähigkeit, im Tiefflug stabil zu fliegen. Also das war eine Fähigkeit, wie soll ich das sagen? Sonst gab es keine großen Fähigkeiten. Das Ding war schnell und konnte sehr gut stabil fliegen.
Okay.
War also als Waffenträger nicht für konventionelle Waffen schwer geeignet. Weil konventionelle Waffen, da konntest du nicht viel mitnehmen. Mhm. Ja? Und da hattest du Unterflügelstationen und wenn du das Flugzeug richtig beladen hast, dann hattest du also nur noch intern Sprit und die beiden Flügeltanks, hast du keine Reichweite gehabt groß.
Okay.
Ja? Also für konventionelle Bewaffnung war der nicht so, ich sag mal, prädestiniert. Wir haben das auch geübt, ja. Denn es gibt ja auch Szenarien in einem Kriegsfall, wo die Ziele näher liegen als eventuelle Nuklearziele. Mhm. Ja? Aber eigentlich die Prämisse, und so wurde der auch eingesetzt, und so war das auch mit der Abschreckung gedacht, war es ein Nuklearwaffenträger.
Mhm. Ja? Verstehe.
Eine Bombe, Centerline drunter. Und wir hatten ja auch zu Hochzeiten hatten wir ja viermal oder dreimal QRA-Flugzeuge also in 15 Minuten Bereitschaft. Mhm. Jeweils vier Flugzeuge in drei Geschwadern,
ja,
zur Hochzeit des Kalten Krieges.
Ne? Okay.
Nuklear beladen natürlich.
Mhm. Ja, es war eine heiße Zeit damals. Ne? Ja. Die Amerikaner und die Russen haben sich bis an die Zähne damals bewaffnet. Wir so in Deutschland mittendrin und ja, mussten dann natürlich dann auch dementsprechend als NATO-Mitglied dann auch natürlich dann gucken, wo wir dann unseren Platz auch einnehmen. Ne? Das war natürlich auch für uns so ein bisschen Spagat damals, ne? Glaube ich. Ne? Also gerade auch so für euch Luftwaffenpiloten, oder?
Also ich sag mal, strategische Gedanken haben wir uns, glaube ich, nicht gemacht. Ja, wir waren damals jung und wir waren auch noch fluchgeil zudem.
Ja klar, logisch.
Und dann sind wir tagtäglich ein, zwei, manchmal dreimal geflogen, um zu zeigen, also wir hier bei der Luftwaffe und bei der Bundeswehr und bei der NATO, wir sind stark und wollen die anderen da drüben auf der anderen Seite, auf dem WP, Warschauer Paktseite beeindrucken, dass wir viel können, viel fliegen können und so weiter und so fort. Das war so eine Sache. Ja.
Die okay.
Geschwader sind geflogen auf Deibelkomm raus. Damals hat der Sprit nichts gekostet. Das war nicht so wie heute,
okay,
wo praktisch die Flugstunden rationiert sind. Damals war es so, dass der Kommodore sagen konnte, Leute, noch eine Runde mehr, noch eine Runde mehr fliegen. Denn der Kommodore mit den meisten Flugstunden, der war da so da unter seinen anderen Kollegen.
Weißt ja, du? Natürlich, ganz klar.
Ja, also wir haben uns einen Arsch abgeflogen,
ja,
wirklich. Und der Kommodore mit den meisten Flugstunden, der hat sich als King gefühlt unter seinesgleichen.
Ja, natürlich, ganz klar.
Ja, das, so war das damals halt.
Okay. Frank, gib uns doch mal ein paar technische Details zu dem Starfighter. Also, was hat er für eine Zuladung? Wie schnell ist er geflogen? Wie viel Sprit konnte man mitnehmen? Was war denn so die Reichweite, Dienstgipfelhöhe? Das ist natürlich auch mal interessant.
Diese technischen Daten, die habe ich alle nicht mehr drauf. Das Ding konnte 2,2 Mach fliegen. Ich habe auch eine Werkstattflugberechtigung gehabt damals. Mhm. Das heißt, diese Flugzeuge, die, wenn da am Triebwerk gearbeitet wurde, heutzutage steckst du einen Computer irgendwo rein und der überprüft alle Systeme da drinnen. Der weiß auch, wie das Flugzeug, wie das Triebwerk funktioniert und ob es funktioniert und wo es Schwierigkeiten hat. Heutzutage ist das ganz einfach geworden. Damals mussten wir die Werte noch erfliegen. Mhm. Das heißt, wenn ein Flugzeug in Maintenance war, ein Triebwerk, dann musste dann ein Werkstattflug gemacht werden. Und dann bist du mit einem cleanen Flugzeug, also clean heißt keine Außenlasten, mhm, keine Außentanks, bist du dann losgeflogen und musstest inklusive Überschall fliegen, Steigflug, du musstest in 1,30 in Flugfläche 6, eine Minute 30 in Flugfläche 6, 360 sein und solche Sachen. Und die Werte unterwegs, Temperaturen und Zeiten zu bestimmten Höhen, die musstest du zwischendurch auf dem Kniebrett aufschreiben. Solche Sachen gab es damals. Und dann warst du dann oben, dann musstest du beschleunigen, um zu sehen, dass das Triebwerk auch entsprechend agiert, wie es soll. Ja, und dann bist du irgendwann mal mit einer Gustav, also einer G-Einsitzer, da hattest du 5.700 Pounds interne Sprit. Mhm. Also da konntest du schon, wir sind damals immer Richtung Kola VOA oder Kola Tarkan geflogen. Das war in der Nähe von Köln.
Köln-Bonn, ja, genau. Ja.
Und wenn du eine TF hattest, TF ist der Zweisitzer, die hatte nur 4.400 Pounds internen Sprit. Das heißt, wenn du dann da oben warst, hast den Nachbrenner drin gehabt und hast anständig beschleunigt, dann musstest du auf deinen Sprit achten, damit du wieder nach Hause kamst.
Okay.
Ja. Weil tatsächlich, wenn der Nachbrenner voll guckt, voll kocht, dann siehst du fast praktisch, wie das Fuel Gauge runtergeht.
Okay, verstehe.
Ja, und dann hatten wir natürlich Außentanks, zwei Außentanks, Tipptanks, Außenflügeltanks, die haben jeder 1.100 Pounds gehabt. Das heißt, du bist dann 5.700 plus 9.900 Pounds hast, mhm, du dann gehabt an Sprit. Damit konntest du Tiefflug machen, irgendwie gut. Eine Stunde 30, Stunde 40.
Okay.
Tiefflug, wow. Bei 450 Knoten.
Ja.
Und wenn wir Überführungsflüge gemacht haben oder größere Strecken zurücklegen wollten, dann kamen auch noch Unterflügeltanks dazu. Die hatten auch nochmal 1200 Pounds, sprich okay. Jeder. Also was gewichtsmäßig das jetzt alles ausgemacht hat, das kann ich dir nicht mehr sagen. Auch was die Zuladung betrifft, kann ich dir nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, wir waren in Büchel ja 1500 Fuß hoch. Und wenn wir mit 4 Tanker geflogen sind und es waren draußen 25, 30 Grad, dann haben wir also tatsächlich die ganze Bahn gebraucht. Ne?
Ja, klar.
Und dann bist du gerade so hinten über den Zaun.
Okay. Das berühmte 15-Meter-Hindernis war dann auch für den Starfighter
ja, schon. Das war ein 15-Meter-Hindernis, hätte geklappt. Nicht?
Aber okay.
Da brauchtest du die volle Bahnlänge. Mhm. Und die okay. NATO-Standardbahn ist 8002 Fuß. Das hatten wir in Büchel.
Okay. Dann höre ich da so ein bisschen raus, dass du auch, ich glaube, heute würde man das technischen Piloten nennen, dass du diese Werkstattflüge gemacht hast. Oder habt ihr das alle gemacht, dass ihr euch alle hingesetzt habt?
Es gab nur einige, die das gemacht haben. Die hatten, brauchst du eine Werkstattflugberechtigung für.
Ja.
Und ja, das ist sowas wie eine wie ein LÜB oder wie ein Fluglehrer oder sowas, also bestimmte Voraussetzungen und da wirst du, musst eine Prüfung machen und dann machst du das halt.
Okay. Frank, wenn du jetzt mal so zurückblickst auf diese Zeit, nach den Unfällen, gibt es da irgendwas, dass du vielleicht den Politikern, also gerade vielleicht auch Franz Josef Strauß oder generell so allen sagst, Mensch, hätte da vielleicht anders machen sollen oder da hätte ich mir von der Politik vielleicht mehr Engagement und mehr proaktives Handeln gewünscht?
Ja, im Nachhinein weiß man vielleicht immer mehr. Also ich kann der Politik keinen Vorwurf machen, ich kann es auch nicht loben, aber es ist ja eine Tatsache gewesen, dass als General Steinhoff dann ans Ruder kam und Inspekteur Luftwaffe wurde, dass dann die Unfallserie des Starfighters tatsächlich vermindert wurde. Ja, der hat also ein anderes, wie sagt man, Prinzip gehabt. Der hat gesagt, fliegen, fliegen, noch mehr fliegen und üben. Mhm. Und dann ist das tatsächlich alles besser geworden. Wenn wir davon reden, das ist vor 1970 gewesen, ne?
Mhm.
Also oder um gerade 1970 ja. rum. Mhm. Zu meiner Zeit, als wir uns einen Arsch abgeflogen haben zu Deutsch, das war 75 und später. Ja, also da gab es deutlich weniger Unfälle als in der Anfangszeit der Starfighters.
Okay.
Ja. Aber immer noch genug.
Wenn du das jetzt so sagst, den Arsch abgeflogen, ich glaube, der ein oder andere, der vielleicht bei der Luftwaffe später dabei war, oder ich habe auch Bekannte, die sind zum Beispiel Phantom geflogen, die hatten am Schluss gar nicht mehr die Möglichkeit, so viel zu fliegen. Ich glaube, du darfst dich noch glücklich schätzen, dass du
ja
so viele Stunden sammeln durftest auf den verschiedenen Mustern.
Ja, bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Denn ich bin nun zum Fliegen gekommen, weil ich eigentlich fliegen wollte.
Hm.
Ja, das war also ein Pfeiler meiner Motivation. Und ich war ja zuerst mal untauchlich. Und dann haben sie mich,
okay.
ja, haben sie mich medizinisch abgelöst. Meine Crewkameraden sind 2 Jahre eher zum Fliegen gekommen.
Ah, okay.
Und ich habe 2 Jahre in einem Luftverteidigungsbunker gesessen.
Oh, okay.
Und ja, dann wurde die F4 eingeführt für die Jagdgeschwader oder die Aufklärungsgeschwader.
Mhm.
Und da suchten sie Rücksitzflieger, Kampfbeobachter. Und das war meine einzige Chance, da aus dem Bunker rauszukommen, ich mich gemeldet, wieder nach Fürstenfeldbruck, Fliegeruntersuchung. Und da fragte die Augenärztin mich in der Unterhaltung, wieso wollen Sie eigentlich nicht im Frontcockpit sitzen? Oh, sag ich, damals habt ihr mich da rausgeschmissen, ihr Augenärzte. Ich wäre nämlich irgendwann mal kurzsichtig geworden auf dem rechten Auge.
Mhm.
Und da haben Sie übrigens recht. Ich bin jetzt kurzsichtig auf dem rechten Auge.
Oh, okay.
Ja, also das hat damals gereicht, um dich rauszuschmeißen.
Ja, du musst es halt fit sein, ne?
Und, ja. Und die Requirements haben sich dann geändert und das ist natürlich nicht in der Truppe angekommen.
Hm.
Aber wenn die mich nicht gefragt hätte, wäre mein weiterer Werdegang also wahrscheinlich natürlich ganz anders verlaufen.
Hm. Zur richtigen Zeit die richtige Frage gestellt?
Ich muss wirklich sagen, ich war Zeit meines Lebens immer an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt. Also insofern darf ich mich sehr glücklich schätzen.
Perfekt. Jetzt wurde der Starfighter abgelöst und es kam ein neues Flugzeugmuster, der Tornado. Ein Gemeinschaftsprojekt von Deutschland, Kanada, Italien, wenn ich richtig informiert bin.
Also Deutschland, Großbritannien.
Großbritannien und Italien. Und komplett neues Muster für dich. Die F-104 geht in Rente und jetzt steht da der Tornado, auf dem du dann auch deinen letzten Flug dann für die Luftwaffe durchgeführt hast. Was sind dir so für positive Eigenschaften am Tornado in Erinnerung geblieben?
Eigentlich gibt es nur positive Eigenschaften und positive Gedanken an Tornado. Der ist also ausgesprochen zuverlässig gewesen. Und zu 104-Zeiten gab es ja oftmals, oder überhaupt in der Militärfliegerei, gibt es die Möglichkeit, dass, wenn du losfliegen willst, irgendwas kaputt ist. Mhm. Also irgendein Teil funktioniert nicht oder ein System funktioniert nicht, dann muss das Flugzeug aborten, wie man dazu sagt. Und zu 104-Zeiten war diese Abortrate, würde ich mal so gefühlsmäßig sagen, deutlich höher als bei Tornado. Tornado war also schon deutlich zuverlässiger technisch. Mhm. Und war ein tolles Flugzeug, was ganz Neues und was ganz, ich sag mal ja, vom Konzept her auch ein ganz anderes Flugzeug als die 104. Die war direkt als Jagdbomber konzipiert worden und war ein Schwenkflügler. Also alles neu und weißt du ja, wie das ist, wenn du ein neues Auto kriegst oder sowas, dann bist du erstmal ganz heiß drauf. Mhm. Und so ist das bei uns auch gewesen. Ne?
Ja.
Die 104 ist zwar meine heimliche Liebe, sag ich mal, vom Styling her auch. Also ein wunderschönes Flugzeug.
Ja.
Gibt nichts Vergleichbares, immer noch nicht. Obwohl jetzt kommen also moderne Flugzeuge, die der Sache ein bisschen näher kommen vom Styling her. Aber Tornado, was ganz Neues, ein zweiter Mann, musste man sich auch dran gewöhnen. Nicht ganz einfach gewesen für manche Leute, denn wir waren ja Einzelkämpfer schließlich. Ne? Mhm. Aber ich fand es positiv, weil ich war gerade so Anfang der 30er und wenn du dann erstmal so lange alleine geflogen bist und musstest auf alles achten. Du bist ja auch als Schwarmführer unterwegs gewesen. Du hast dann drei andere Flugzeuge noch dabei gehabt. Du hast die Verantwortung getragen. Du musstest auf alles aufpassen. Musstest Flugvorbereitungen machen, Briefing machen. Musstest die Überwachung auf dem Tiefflug übernehmen, dass alles in Ordnung ist. Das musstest du alles alleine machen.
Mhm.
Ja? Ja. Jetzt auf einmal kam ein zweiter Mann dazu. War sehr angenehm, er war deutlich entspannter, weil er hat auch Aufgaben zu erfüllen gehabt, der hat also die Navigation gemacht, der hat das Navigationssystem auf dem Laufenden gehabt, der hat die Waffenschaltung vorgenommen und der Mann da vorne brauchte nur zu fliegen und nur zu fliegen ist vielleicht ein bisschen zu wenig gesagt, aber der hatte Ruhe, der konnte sich auf seinen eigentlichen Job konzentrieren und diese ganzen Nebenaufgaben, die wurden im hinteren Cockpit dann erledigt, ne?
Würdest du sagen, dass der Tornado die bessere Wahl war zum Starfighter oder war das der richtige Nachfolger?
Naja, natürlich war das der richtige Nachfolger. Zwei Mann-Cockpit, die Aufgaben waren verteilt, es war alles sehr, sehr viel effizienter. Ja? Und natürlich konnte der Tornado auch sehr viel mehr tragen an Waffen als der Starfighter. Also, der konnte auch konventionell sehr effektiv eingesetzt werden, der Tornado.
Okay. Wofür wurde der denn eigentlich militärisch damals gebaut, der Tornado?
Als Nachfolger vom Starfighter natürlich. Und das war natürlich auch mit Absegnung der Amerikaner, denn das Flugzeug musste ja zertifiziert werden als Atomwaffenträger.
Ja. Das konnte er nämlich damals, ja. Der war dafür vorgesehen. Ne?
Vorgesehen, ne? Mhm. Und heutzutage, wir haben ja den Eurofighter, tolles Flugzeug, aber dieses Flugzeug kann diese Nuklearwaffenkomponente nicht erfüllen, weil es ist nicht zertifiziert von den Amerikanern. Das ist auch der Grund, weshalb wir die F-35 jetzt kaufen. Ja, weil das ist das einzige Flugzeug, was dann tatsächlich noch nuklearwaffenfähig ist. Und wir wollen ja nach wie vor, das scheint also die große Politik so zu bestimmen, nukleare Teilhabe haben. Mhm.
Du hast es gerade angesprochen, nuklearer Träger war und ist der Tornado. Wo stehen oder wo hat er seine Stärken bis heute, wenn man das jetzt nochmal, ja, zum Beispiel jetzt mit dem Eurofighter versucht zu vergleichen?
Also, der Eurofighter ist ja ein multifähiges Flugzeug, der kann ja auch eigentlich alles. Wobei ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen will. Ich kenne den Eurofighter nicht intensiv. Aber ein Tornado ist natürlich von den Tiefflugfähigkeiten sehr gut. Der hatte ein Geländefolgeradar, was ihn dazu prädestiniert hat, sehr tief und automatisch zu fliegen und den Piloten deutlich zu entlasten. Ja, und er hat natürlich aufgrund seiner Konstruktion eine deutlich größere Reichweite gehabt als Starfighter und eine deutlich höhere Waffenladung für konventionelle Bewaffnung. Okay. Ich war zum Beispiel in der Anfangsphase des TFR, Terrain Following Radars. Das funktionierte von Anfang an nicht perfekt. Nicht? Das musste alles angepasst werden und verbessert werden. Ich erinnere mich an eine Übung. Normalerweise, wenn wir Nachtflug gemacht haben, dann haben wir festgelegte Strecken geflogen. Da gab es ein Dutzend Strecken, die wir dann abgeflogen sind. Immer wechselnd natürlich. Ne? Die waren auch oder sind auch veröffentlicht, dass jeder Luftfahrtbegeisterte und Teilnehmer weiß, wo fliegt die Luftwaffe in der Nacht umher. Nun gab es einmal eine Übung im süddeutschen Raum, da war der gesamte süddeutsche Raum gesperrt und wir sind nicht festgelegte Strecken geflogen, sondern wir haben Aufgaben bekommen, also Air Tasks, Messages, also Ziele zugewiesen bekommen. Da bin ich bei wirklich scheiß Wetter mit meinem WSO, sind wir losgeknattert und wollten das TFR benutzen, das Terrain Following Radar. Und es war ja, wie gesagt, Scheißwetter. Und immer dann oder oftmals dann, wenn das Terrain Following Radar eingeschaltet wurde, dann hat er gemacht. Dann kam die Not, wie sagt man, Notsignal, dann fing er an zu heulen. Hui, hui, hui. Und dann hat er dann hochgezogen und du musstest manuell disengagen, okay, den Autopiloten und das TFR, weil sonst bist du irgendwo in Wolken da oben und das ist nicht schön in der Nacht bei Null Sicht und Regen und all diesem Scheiß. Also das war überhaupt, da bist du völlig disorientiert. Du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist und sonst irgendwas, da hast du sowieso keine Sicht nach draußen. Ja, was machst du dann? Ich habe das 3-4 Mal versucht, wieder zu engagen, das TFR, jeweils immer genau das Gleiche. Der hat nämlich die Regenwolken als Hindernis gesehen, in der Anfangszeit. Ja, und hat immer wieder hochgezogen. Nachher bin ich dann auf Sicherheitshöhe gegangen und manuell so abgeflogen, also ohne TFR. Das war die Anfangszeit von dem Geländefolgerader.
Ja.
Aber wenn man sich mal bei Wikipedia einschaut, was da alles für Modifikationen für den Tornado gemacht worden sind, steht alles da drin. Ist hochinteressant. Ja, also das Flugzeug ist immer noch top of the line heutzutage.
Er wird ja auch immer noch aktiv geflogen. Ja. Also er spricht ja auch für seine Qualitäten. Gar keine Frage. Also die Luftwaffe hat ihn immer noch im aktiven Dienst. Ist sogar ein Mock-up jedes Jahr auf der Aeromesse zu sehen bei der Luftwaffe, wenn die Kameraden da stehen und dann eben Nachwuchsbewerbungen durchführen, haben sie dann ein riesiges Mock-up dabei. Und das ist auch schon von der gesamten Form her, muss man sagen, ist der Tornado ein sehr beeindruckender Jäger.
Ist ein Riesenteil.
Ist ein ganz tolles Ding, das da steht. Du bist sehr des Lobes für den Tornado. Stell doch mal den Starfighter, die 104, neben den Tornado und vergleich doch noch mal die beiden Flugzeuge. Also wir haben ja eben schon gehört, die Liebe gehört ja der F-104, okay.
Aber also das ist eine Frage, die ich schon öfter gehört habe Die Frage lautet, wie würdest du die Flugzeuge beschreiben?
Okay.
Oder unterschiedlich beschreiben? Ja, natürlich beschreibt man die unterschiedlich. Ich habe dann immer gesagt, für mich ist der Starfighter der Porsche und Tornado der Mercedes. Mhm. Das in etwa trifft auch die Bequemlichkeit und die, die Bequemlichkeit und du sitzt im Tornado viel breiter. Du hast Platz, du kannst dich bewegen. In der 104 hast du so gesessen, musstest dann deine Sachen vorher organisieren. Wo hast du deine Sachen hingelegt, die du vielleicht noch mal brauchtest? Also das war wie ein Porsche und der Tornado halt wie ein Mercedes. Auch von der Geräuschkulisse her. Die 104 war drin, also im Cockpit, im Flug, ziemlich laut. Mhm. Tornado war gedämpft, ruhig. Also ein ganz anderes Environment.
Trotz des Helms mit den Kopfhörern war das doch eine Geräuschkulisse.
Ja.
Gut, da wird sich wahrscheinlich auch an der Triebwerkstechnik nochmal von der 104 zum Tornado was geändert haben, oder?
Das ist wohl möglich, ja. Die Tornado-Triebwerke, die waren ja extrem klein, während das Starfighter-Triebwerk praktisch den gesamten Rumpf ausgefüllt hat.
Ne? Mhm. Okay.
Und ich trage heutzutage Hörgeräte, die hohen Frequenzen dieser Triebwerke, die haben mein Gehör irgendwie kaputt gemacht. Mhm, okay. Die hohen Frequenzen,
alle weg. Verstehe. Wahnsinn.
Ja, so ist das.
Toll. Frank, ich darf erstmal ganz, ganz herzlich Dankeschön zu dir sagen, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Für die technischen Details werfen wir bei YouTube einfach nochmal unten in die Beschreibung. Da unten ist es, glaube ich, immer bei YouTube. Hauen wir nochmal so Links rein zum Tornado und auch zur F-104. Zu den Daten, Zahlen, Fakten, die dazugehören. Vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deine fliegerische Karriere gegeben hast. Das ist spannend. Es gab mal auch auf ZDF gab es mal einen Film über den Witwenmacher, über die F-104.
So viele Publikationen.
Aber das sind Filme und hier sitzt ein, ich nenne jetzt mal einen Zeitzeugen, der das Flugzeug aktiv geflogen ist und der das realistisch einschätzen kann. War es so ein böses Flugzeug, so ein schlechtes Flugzeug, war es aber gar nicht, wie wir heute gehört haben?
Nein, für mich nicht, nein.
Es ist schön, dass du so viele Stunden auf dem Ding sammeln konntest. Vielen herzlichen Dank auch für den Einblick zum Tornado, den du uns gegeben hast. Privat fliegst du ja immer noch, bist ja immer noch ein fleißiger Flieger. Schaut euch gerne mal beim Frank die vielen Videos an. Er hat zum Beispiel mal ein GSI geflogen.
GCA,
Entschuldigung. der ist auch sehr spannend, das mal zu verfolgen. Many happy landings für dich.
Danke.
Und euch da draußen auch alles Gute. Eine gute Saison, Blue Skies, many happy landings. Bis zum nächsten Mal.
Okay. Ja, war schön, dass ich hier sein durfte. Vielleicht sieht der ein oder andere unser Video sich an und erfreut sich dran.
Du bist Pilot? Du willst nicht alleine fliegen? Du willst nicht alles mit dir selbst ausmachen? Dann melde dich doch bei PPL Plus an, dem Forum hier von der Privatpiloten-Lounge. Dort triffst du Piloten, Flugschüler und Menschen, die die Fliegerei ernst nehmen. Es geht um Austausch, Fragen, Erfahrungen und ehrliche Tipps aus der Praxis. Ob Ausbildung, Technik, Reisen, Flugplanung oder einfach nur der nächste sinnvolle Schritt, du musst nicht alles allein herausfinden. PPL Plus ist komplett in allen Bereichen kostenlos, also melde dich jetzt an auf www.pplplus.de.